Und ich habe heute ein Thema, das ich mit allen betrachten möchte. Ich war auf einer Hochschule, sollte eine Vorlesung halten im christlichen Sozialwesen. Und ich stellte eine Frage an die Zuhörer, welche Religion denn richtig sei. Und diese Frage war eine sehr gefährliche Frage. Plötzlich habe ich eine große Entrüstung erlebt von den Zuhörern. Man hat mich fast an die Wand gedrückt. Mein kleines Piktogramm war an der Wand zu sehen. So nach dem Motto, wie kann man denn so eine Frage stellen? In der heutigen Zeit stellt man so eine Frage nicht. Warum? Weil alle Religionen richtig sind. Warum? Weil viele meinen, jeder wird nach seiner Fasson selig. Es war eine unmögliche Frage, die ich scheinbar gestellt hatte. Viele Menschen sind der Meinung, wie auch Eugen Drewermann, dieser katholische Theologe, lehrt, dass die Religion wie eine Medizin ist für bestimmte Krankheiten. Er sagte zum Beispiel, wenn du einen Knochenbruch hast, dann wirst du nicht zu einem Urologen gehen. Du wirst zu einem Orthopäden gehen. Er wird deinen Knochenbruch behandeln. Oder wenn du schwanger bist, wirst du nicht zu einem Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen. Manchmal kann auch die Schwangerschaft große Sorgen bereiten in den Ohren und im Hals. Das ist möglich. Sondern du wirst zu einem Gynäkologen gehen. Und wenn man den Gedanken weiterverfolgt, heißt das, bestimmte Krankheiten oder Erfordernisse brauchen bestimmte Religionen. So ist die allgemeine Meinung vieler. Ich hatte den Schülern einen Vorschlag gemacht, dass wir nur so tun sollten, als könnten wir diese Frage analysieren, warum es so viele Religionen gibt. Nach welchem Prinzip könnten wir dann vorgehen, habe ich sie gefragt. Wenn wir jetzt gemeinsam das Thema anschauen werden, warum es so viele Religionen gibt, möchte ich im Vorfeld hier sagen, in aller Deutlichkeit, es geht nicht darum, irgendeinen Menschen an die Wand zu drücken. Es geht nicht darum, dass ein Buddhist oder ein Hinduist oder ein Moslem ein schlechter Mensch sei. Darum geht es nicht. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Ich möchte die Religionen nicht schlecht machen. Und ich habe dann die Schüler gefragt, wie könnten wir Religionen analysieren? Vielleicht nach der Frage, wer hat die meisten Gotteshäuser? Die Religion ist richtig, die die meisten Gotteshäuser haben. Wäre das ein vernünftiges Kriterium? Oder die Religion ist richtig, der die meisten Kinder hat. Dann müssten wir aber in der Schweiz und in Deutschland ein wenig zulegen, weil der Durchschnitt ist 1,2 in Deutschland. Ist das ein Kriterium, um eine Religion zu betrachten? Wer das meiste Geld hat, ist das ein Kriterium? Der Islam sagt, wir haben das schwarze Gold. Sie sagen, Allah hat uns gesegnet. Ist die Religion richtig, wo die meisten die grausten Haare haben? Ja, wir könnten dann in die engere Wahl kommen. Unsere Haare werden allmählich grau. Ist die Religion richtig, die am lautesten schreien und rufen? Wäre das ein vernünftiges Kriterium? Oder könnten wir sagen, die freundlichsten, das ist die richtige Religion? Und wir merken, Freundlichkeit gibt es überall. Die Schüler haben sofort gemerkt, sie haben sich auf diesen Test, auf diese Analyse eingelassen. Das sind keine guten Kriterien, um die Richtigkeit einer Religion zu bestimmen. Das haben sie sofort gemerkt. Absolut nein. Was könnten Kriterien sein, um eine Religion zu analysieren. Was denn? Angenommen, eine Religion würde sagen, hinterfrage mich nicht, stell an mich an keine Fragen. Wäre das richtig, wenn eine Religion diese Haltung hätte? Wenn eine Religion sagt, du darfst mich nicht hinterfragen, du darfst mich nicht kritisch beurteilen, dann stelle ich schon ein großes Fragezeichen an diese Religion. Denn Wahrheit darf hinterfragt werden. Es ist so. Dann habe ich festgestellt und den Schülern vorgeschlagen, was ist das Gottesbild in einer Religion? Ist das fair? Darf man eine Religion fragen, was ist Gott in dein System? Darf man das? Ja. Darf man eine Religion fragen, was ist dein oder das System, das Menschenbild? Darf man das? Und darf man eine Religion fragen, was ist das Weltbild in dem System? Und wenn eine Religion zu diesen drei Fragen Nein sagt, ist sie bedenklich. Sind wir uns da gemeinsam einig? Ich darf doch fragen, wie ist Gott in deinem System? Das darf ich doch. Wie ist das Menschenbild? Wie ist das Weltbild? Denn Menschenbild, Weltbild, Gottesbild prägt Lebensstil. Das, was die Menschen über Gott denken, über die Menschen denken, über die Welt denken, prägt ihr Handeln, ihr Lebensstil. Wie denken sie? Wie handeln sie? Wie gehen sie um? Und da mag einer sagen, das stimmt vielleicht nicht. Tja, ich habe eine Geschichte gehört aus dem Hinduismus. Da war ein Missionar unterwegs in Indien mit seiner Karre, mit seinem Vehikel. Und plötzlich steht eine Kuh, und die Kühe sind ja heilig im Hinduismus, plötzlich steht eine Kuh auf der Straße. Und er konnte nicht ausweichen, hat die arme Kuh zusammengefahren. Als ich meinen Führerschein gemacht hatte, habe in Deutschland, sah ich ein Schild, Vorsicht Kühe. Gibt es das in der Schweiz auch? Und ich sagte zu meinem Fahrlehrer, da hat sich wohl ein Bauer einen Scherz erlaubt, oder? Dass er ein Schild hingestellt hat, Vorsicht Kuh. Nach 500 Meter musste ich eine Vollbremsung machen, denn da stand eine Kuh mitten auf der Straße. Und ich wusste, ich muss auf diese Schilder aufpassen. Und der Missionar fuhr und sieht die Kuh, er konnte nicht mehr bremsen, hat die Kuh zusammengefahren und es wäre vielleicht auch kein Riesenproblem in Europa. Aber in Indien eine Kuh zusammenfahren, das kann sehr heikel werden. Die Leute kamen zusammen, überall, und es wurde geredet, was ist da passiert, Menschenanlauf. Und plötzlich hört der Missionar einen Satz, der hat deine Mutter zusammengefahren. Und dann schaut er nochmal hin, ob da noch ein Mensch in der Nähe war. Es war nur eine Kuh. Und in Indien, wenn du Tiere, besonders eine Kuh, verletzt zusammenfährst, hat es manchen schon fast den Kopf und Kragen gekostet. Der ist ins Gefängnis gekommen. Und die Leute sind wütend geworden, die Fäuste geballt, sie wollten ihn schlagen. Du hast meine Mutter zusammengefahren. Und plötzlich fällt dem Missionar ein, ist das deine Mutter? Ja, und die Leute waren wütend. Hättest du auf deine Mutter besser aufgepasst, hätte ich sie nicht zusammengefahren. Und die Leute haben angefangen, den Besitzer der Kuh zu schimpfen. Und so konnte sich der Missionar rausretten. Ist das egal, in welchem System man ist? Gottesbild, Menschenbild, Weltbild prägt Lebensstil. Wie gehe ich um? In manchen Städten gibt es eine große Rattenplage, besonders in den indischen Städten. Und man wird nicht Herr über diese Rattenplage. Und die Menschen fragen sich, warum vernichtet ihr nicht die Ratten? Es könnte ja der Vater, die Mutter, die Tante sein. Deshalb nicht. Unterdessen in Amsterdam ist Rattenragout eine Delikatesse. Das ist so. Und ich bin gelernter Koch. Ich analysiere das, was die Menschen daran Freude haben. Aber es ist so. Weil man im Hinduismus an die Reinkarnation glaubt, der Mensch, der stirbt, wird wieder in der nächsten Stufe geboren, in einem Tier. Prägt das Lebensstil? Wer sagt, Gottesbild, Weltbild, Menschenbild prägt kein Lebensstil? Man könnte hier stundenlang Erfahrungen erzählen. Es ist so. Ich denke an den Islam. Und ich bin ja ehemaliger Moslem gewesen. Ich hatte gute Freunde. Sie sind tödlich verunglückt. Guter Freund, seine Frau, ein Kind mit einem Jahr und sie im fünften Monat schwanger. Sie ist einfach am Steuer eingeschlafen. Und gerade als ich das hörte, wo das passiert ist, waren meine Eltern aus Istanbul nach Deutschland unterwegs mit ihrem Auto. Und sie hatten diese Blitzidee, wie man im Orient das sehr gerne hat. Komm, wir besuchen mal den Nefzat Alci. Der wohnte in der Nähe von München. Und dann sind sie etwa in die Nähe von München gefahren. Sie wussten etwa in Richtung Wasserburg wohnt er, aber sie wussten nicht genau wo. Was macht ein Orientaler, der fährt nach Wasserburg rein, macht das Fenster runter. Wissen Sie, wo Nefzat Alci wohnt? Ist das nicht süß? So richtig im Orient, ja? Und dann hatten sie den sie gefragt hatten, der sagt auch noch, ja, ich weiß das. Und dann dachten sie, Mensch, ist der berühmt. Den kennt ja fast jeder hier. Und er hat dann gesagt, ich fahre vor, ihr fahrt hinterher, ich führe ihn sozusagen zu Nefzat Alci. Und dann kommt dieser Mann, führt meine Eltern zu mir. Und den sie gefragt hatten, war der Pfarrer, der Pastor der Adventgemeinde in Wasserburg. Also wenn der nicht weiß, wo Nefzat Alci wohnt, wer denn dann? Und dann erzählte mir dieser Pfarrer, dieser Pastor, dass eben diese Freunde von mir tödlich verunglückt sind. Und ich hatte 2 Tage vorher einen Gottesdienst geleitet in Altötting. Und ich habe sie gesehen nach vielen Jahren. Ich habe das Kind in meine Arme genommen. Ich habe das Kind geschaukelt. Und ich habe sie beide umarmt. Und sie erzählten mir, sie erwarten ein Kind in ein paar Monaten. 2 Tage später waren sie tot. Und meine Eltern und meine Geschwister haben das mitbekommen, dass ich plötzlich sehr traurig wurde. Was ja menschlich verständlich ist. Mein Bruder fragte mich, was ist passiert? Ich erzählte ihm, dass ein guter Freund, seine Frau, sein Kind, und sie war schwanger, verstorben ist. Ach, sagte er, das ist aber schlimm. War das ein Türke? Sagte ich, nein, das waren deutsche Freunde. Naja, sagte er, einige Gavur, unbeschnittene, schmutzige Heiden weniger. Ich habe in meiner Tasche meine Faust geballt. Und ich sage euch, ich musste beherrschen, diese Faust nicht aus der Tasche zu tun. Das hat mir wehgetan. Nicht alle sind so. Keine Frage. Aber ich wurde auch islamisch erzogen, dass alle anderen, die keine Moslems sind, sind schmutzige, unreine Heiden. Keine Prinzipien, gottlose Menschen. So wurde ich erzogen. Als Moslem. Ich frage noch einmal, ist das egal, was für ein Gottesbild ich habe? Was für ein Menschenbild? Was für ein Weltbild? Ich kann aus eigener Überzeugung sagen und aus vielen, 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 vielen Erfahrungen, es ist nicht egal. Denn Gottesbild, Menschenbild, Weltbild prägt Lebensstil. Das Denken der Menschen prägt es. Jede Religion, und ich denke, da kann jeder hier zustimmen, jede Religion
jede Gruppe, jede Bewegung, die Gewalt anwendet und die Würde des Menschen nicht achtet, ist in sich falsch. Kann man das so sagen? Jede Religion, Gruppe, Bewegung, die Gewalt anwendet und die Würde des Menschen nicht achtet, ist in sich bedenklich. Wenn ich die Religion anschaue, wir haben ja die Frage gestellt, warum gibt es so viele Religionen? Dann ist aufgefallen, dass alle Religionen gewisse Ähnlichkeiten haben. Fast alle wollen auf die andere Seite. Wie heißt es im Christentum? Wir wollen ins Paradies. Oder Buddhismus ins Nirvana, ins ewige Nichts. Wir werden feststellen, dass alle Religionen etwas anbieten, nämlich auf die andere Seite zu kommen. Das ist sehr wichtig und sehr interessant. Und bei allen Religionen scheint es zwischen der anderen Seite, jenseits und diesseits, eine Kluft zu geben. Ein Loch, ein Gap, irgendwie Schwierigkeiten darüber zu kommen. Und bei allen anderen Religionen, gibt es ein höheres Wesen. Die einen sagen Allah, der andere sagt, die Indianer, was sagen die? Manitou, Gott, Buddha, es gibt unzählige Namen. Also es gibt die andere Seite und es gibt dieses höhere Wesen bei allen Religionen. Und interessant, was ich in meinen religionswissenschaftlichen Studien entdeckt habe, es gibt bei allen Religionen ein Opfer. Entweder opfert sich der Mensch selber, er braucht einen Vermittler oder Lämmer, immer dieser Gedanke. Die Frage ist in der Analyse, wo entstand zum ersten Mal die Idee der anderen Seite, der Kluft und des Opfers? Denn mancher sagt, die neueste Offenbarung, das, was wir jetzt haben, analysiert die Vergangenheit. Mag stimmen. Aber könnte es sein, dass wir hin zur Quelle müssen? Adventis, wo kam diese Idee zum ersten Mal vor? Im Islam? Islam ist eine nachchristliche Religion. Im 6. Jahrhundert nach Christus. Im Christentum? Sie ist eine Folge einer biblisch-jüdischen Religion. Im Buddhismus, Hinduismus, 8. bis 10. Jahrhundert vor Christus. Im Judentum, etwa 2000 Jahre vor Christus. Wo kam diese Idee ursprünglich, im Original als erstes vor? Könnte es sein, dass das vielleicht der Ansatz ist, für die richtige Strömung, für die richtige Religion. Ein Bild. Wir sind ja nun in der Schweiz, aber in Deutschland fließt der Rhein. Wo entspringt der Rhein? Das brauche ich die Schweizer nicht fragen. In der Schweiz. Was machen die Schweizer? Die werfen und schmeißen viel Rhein in den Rhein. Da ist viel drin im Rhein. Schon in der Schweiz ist der Rhein nicht mehr Rhein. Wenn er dann die Grenzen übersteigt auf die deutsche Seite, dann schmeißen die Deutschen auch viel Rhein in den Rhein. Und der ist absolut nicht mehr Rhein. Und angenommen, wir würden jetzt alle, wie wir hier sind, nach Köln fahren und jeder würde ein Glas bekommen. Und da in der Nähe, im Rheintal, würde man zum Rhein gehen und jeder würde aus dem Rhein schöpfen, ein Glas voll. Würdet ihr trinken, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Bedenklich, ne? Wer weiß, was da alles drin ist. Der Rhein ist nicht mehr Rhein, obwohl er Rhein heißt, ja? Und aus der Schweiz kam er. Aber wo wird der Rhein am reinsten sein? Das ist hier die Frage. Natürlich, was für eine Antwort. Es kann nur in der Schweiz sein, wo der Rhein entspringt. Ist doch so. Das heißt, wenn wir reines Wasser haben wollen, dann fahren wir in die Schweiz, nehmen unsere Gläser mit auf die Berge, wo der Rhein entspringt. Und angenommen, wir würden alle dort stehen. Und wir würden dann aus dieser Quelle, wo es entspringt, ich sag's mal so, Wasser schöpfen, würden wir dann trinken? Warum auf einmal? Ich könnte doch sagen, Moment mal, das ist doch Wasser. Auch bei Köln im Rheintal, das ist doch Wasser. Ich könnte doch sagen, das ist doch Religion. Das ist richtig. Es ist Wasser. Aber das Wasser ist nicht rein, auch wenn der Fluss Rhein heißt. Das ist ein sehr gutes Symbol, dieses Modell aufzustellen. Was und wo kam diese Idee des Kluftes das erste Mal vor? Und in der Bibel, in den ersten Seiten der Bibel, wird uns berichtet, dass die Menschen das Paradies geschenkt bekommen haben. Und es geschah der sogenannte Sündenfall. Es ist eine Kluft zwischen dem Paradies und dem Menschen gekommen. Und es hat Gott das Herz gebrochen. Er hat den Menschen gesucht. Adam, Eva, wo seid ihr? Er hat Kontakt mit ihnen aufnehmen wollen. Und er hat ihnen, wie es hier heißt, in 1. Mose 3, 21, er hat ihnen Felle, er hat ihnen Kleider gegeben. Und in Kapitel 4 heißt es, es wurden zwei Altäre aufgestellt, wo sie opfern sollten. Zwei Altäre. Warum gibt es so viele Religionen? Warum? Hier heißt es, Adam und Eva sind in die Sünde gefallen. Und dann heißt es in Kapitel 4, Vers 3, es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain den Herr Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel sein Opfer. Aber das von Kain, sein Opfer, sah nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte seinen Blick. Und wir wissen, Kain mordete dann seinen Bruder. Was war anders? Wenn wir die Religionen, warum es so viele Religionen gibt, diese Frage stellen wollen, dann müssen wir zurückgehen zu der Quelle und sagen, was war da? War das an den Altären gelegen? Sind die Altäre, ein Altar, vielleicht größer oder schöner gewesen als der andere? Nein. Der Altar zwischen wahrer und falscher Anbetung war nicht weit auseinander. Warum war das eine richtig und das andere falsch? Warum? Weil Gott sagte, ihr seid in die Sünde gefallen. Es ist ein Riesenkluft zwischen euch und mir reingekommen. Ihr habt das Paradies verloren. Und ich gebe euch ein Symbol, dass ich diese Kluft wieder kitten werde. Und das Symbol ist das Tier, das Lamm. Und Abel hielt sich daran, Kain nicht. Waren die Früchte von Kain schlecht? Wer sagt, Früchte sind schlecht, kriegt es mit mir zu tun. Ich bin zwar kein Früchtchen, aber ich liebe Früchte ohne alles, ja, ohne Ende. Früchte sind schön, was Wunderbares. Ich glaube, dass Kain das Beste gebracht hat, das Schönste, die Farbenpracht. Aber dennoch, es war nicht Symbolträger. Es war das Lamm. Vielleicht einen Test. Ich mache diesen Test tatsächlich auch in gewissen Studienkreisen. Kennt ihr das Spiel Die Stille Post? Man sitzt in einem großen Kreis, man flüstert was ins Ohr, zum Beispiel, ich habe dich lieb. Und der soll das sehr schnell weitersagen. Und am Ende kommt raus, du hast ein Hirn wie ein Sieb. Moment mal. Klingt fast ähnlich. Oder? Ist da ein Unterschied? Könnte sehr eng werden. Ja? Oder du sagst, wir haben vieles getestet. Rose. Oder meine Frau ist eine Rose.
Und dann sagt der Letzte, ein Drache. Ja, Moment mal. Was für ein Unterschied.
Das ist ein ganz einfaches Beispiel, wie eine Entstellung entstehen kann. Eine kleine Veränderung entsteht eine große Veränderung. Das ist das Prinzip des stillen Postes. Das heißt, der Abel und der Kain hatten diese Information über das höhere Wesen, die Information, auf die andere Seite zu gelangen, auch die Information, dass sie ein Bindeglied brauchen, auf die andere Seite zu kommen, nämlich das Lamm. Aber Kain sagte, nicht. Das akzeptiere ich nicht. Und hat eigene Ideen eingebracht, wie man auf die andere Seite kommt. Wenn man die Bibel anschaut und wenn man pauschal sagen würde, bitte sehr pauschal, was ist der Unterschied zwischen der biblischen Religion und den anderen Religionen? Dann gibt es nur ein Bild. Die biblische Religion sagt Gott, ich komme von oben runter zu euch. Und alle anderen Religionen versuchen, sich hinaufzubewegen von unten nach oben. Das ist der größte Unterschied überhaupt. In Philipper Kapitel 2 wird uns das ganz klar erklärt. Philipper Kapitel 2. Gott kommt von oben nach unten. Ab Vers 6. Da heißt es, er, der von göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Kreuz, am Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass er in dem Namen Jesu sich beugen sollen, alle Knie derer, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde sind. Und alle bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes. Der größte Unterschied, und dies ist ein sehr wichtiger Unterschied, ist, Gott kam von oben nach unten. Und alle anderen Versuche, es geht nicht um die Menschen, ich will keine Religion negativ darstellen, ist der Versuch, von unten nach oben zu bauen. Ich war einmal unterwegs im Wald, habe einen riesen Ameisenhaufen gesehen, ein Riesending, und ich tat etwas, was nicht gut ist. Ich nahm einen Holzklotz und habe dann mit dem riesen Holzklotz voll auf den Haufen reingeschlagen. Vorher habe ich keine Ameisen gesehen, aber auf einmal waren Tausende, zigtausende Ameisen da. Die haben dann hin und her gesprungen und gewirbelt. Und es hat mir richtig leid getan, also sollte man nicht tun, ja, kein Vorbild sein. Aber da war ich noch sehr jung. Aber am liebsten hätte ich der Ameise da in der Ecke gesagt, hey Ameise, ruft die anderen Ameisen zusammen, geht unter den Klotz, hebt das Ding hoch und schiebt es zur Seite. Ich kann oft reden, wie ich will. Die Ameise wird mich nicht verstehen. Was muss ich werden? Eine Ameise, um Ameisisch zu sprechen. Das ist dieses Bild hier. Jesus ist runtergekommen, ist Mensch geworden. Von oben nach unten, damit er uns helfen kann. Er wurde Mensch, so wie wir. Ich möchte zum Schluss eine Anekdote euch vortragen. Und ich bitte, es ist eine Anekdote. Und ich möchte nicht, dass irgendwelche Tiere mit irgendwelchen Systemen verglichen werden. Aber es war in einem Dschungel, da kamen eines Tages Haufen Tiere zusammen und sie stellten fest, dass durch den Dschungel eine Riesenmauer gezogen worden ist. Und sie wollten auf die andere Seite, weil sie wussten, auf der anderen Seite ist gutes, saftiges Gras. Und sie haben überlegt und nachgedacht, Wie kommen wir auf die andere Seite? Dann kam Pharao, ein Nashorn. Der sagte, alle Mann zur Seite, die Mauer müssen wir rammen. Gesagt, getan, er nahm Anlauf, lockert die Muskulatur und lief zu. Es wurde Staub aufgewirbelt und es hat einen gewaltigen Rums gegeben. Und als sich dann der Staub gelegt hatte, sah man Pharao, das Nashorn, alle Beine ausgestreckt und die Augen drehten sich. Er stammelte nur noch, die Mauer ist zu dick. Man kommt nicht durch, ich kann sie nicht rammen. Plötzlich blies einer das Horn, Jumbo, der Elefant, sagte nicht mit der Nase und Geschwindigkeit, sondern mit Stärke an die Wand drücken, die Mauer wegdrücken. Gesagt, getan, Jumbo blies aus allen Löchern, die er hatte, und versuchte, die Mauer niederzudrücken. Aber er war fertig. Beide Seiten seines Schulters waren wund. Und er sagte, die Mauer ist zu stark, dass man es kippen könnte. Plötzlich kam ein Tier, das dauernd kichert. Und wenn man in der Nähe des Tieres ist, könnte man Komplexe kriegen. Es war eine Hyäne, Bisi. Bisi, die Hyäne. Vielleicht dachte sie sich, große Tiere, kleines Hirn, nicht durch die Mauer, nicht die Mauer zum Stürzen bringen, sondern um die Mauer herum. Gesagt, getan, Bisi, die Hyäne, war weg. Und nach einem Tag, ganz am Ende, kam Bisi zurück. Die Pfoten waren wund und er humpelte. Und er sagte, die Mauer ist viel zu lang. Da kommt keiner drum herum. Plötzlich zischte es. Und man merkte, Zocker, die Schlange kam. Nicht durch, nicht drum herum, sondern drunter, unter die Mauer. Gesagt, getan, Zocker, die Schlange war weg. Nach 2 Stunden war Zocker wieder zurück und rief, ich habe es geschafft. Ich habe es vollbracht. Alle Tiere guckten runter und sagten, was hast du vollbracht? Oh, ich dachte, ich bin auf der anderen Seite. Nein, du bist immer noch auf der gleichen Seite. Was habe ich Kurven geschlagen? Was habe ich Erde gefressen? Und ich bin immer noch auf der gleichen Seite. Plötzlich kam einer, Nanni der Affe. Er sagte nicht durch, nicht drumherum, sondern drüber. Gesagt, getan. Nanni sprang sehr hoch. Sehr weit kam er, man sah ihn. Aber plötzlich hatte er einen Fehlgriff und er fiel runter. Und Jumbo musste kommen, um ihn zu reanimieren. Als er zu sich kam, sagte er, die Mauer ist zu hoch. Nicht durch, nicht drumherum, nicht drunter, nicht drüber. Und dann nahmen die Tiere Abstand und sahen, dass die Mauer einen Namen hat. Ganz groß. Aber sie verstanden es nicht. Der Name der Mauer hieß Sünde. Das Problem aller Religionen ist die Kluft Sünde. Das ist das Problem. Alle menschlichen Versuche sind zum Scheitern verurteilt. Und Gott sagte, ich bahne euch einen Weg durch das Opfer. Und ich komme zu euch hinunter. Und es gibt einen Weg, sagt er. Es gibt einen Weg. Und dieser Weg steht in Johannes 10, Vers 9. Und als ich diesen Vers las, dann in Verbindung mit dieser Anekdote, wurde mir vieles nochmal klar. Und da heißt es in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch die Tür hineingeht, durch mich hineingeht, wird er selig werden, wird er errettet werden. Die Mauer hat eine Tür und diese Tür ist Jesus Christus. Ich sagte schon vorhin, ich war Moslem. Ich hatte ein gewisses Gottesbild. Menschenbild, Weltbild. Aber durch die Bibel, durch Jesus, habe ich Gott besser kennenlernen dürfen. Dass Gott den Menschen liebt und er sagt, ich komme zu euch, um eine Tür zu installieren. Und als ich das erkannte als Moslem, dann strömte Frieden in meinem Herzen. Und ich sagte zu Jesus, ja, ich wollte durch diese Tür gehen. Deshalb bin ich bekennender Christ geworden. War vorher ein Moslem. Und ich bereue diese Entscheidung nicht. Obwohl ich von meinen Religionsanhängern aus dem Islam große Probleme bekommen habe. Enterbungen, Mordversuche. Dennoch sind diese Menschen nicht schlecht. Aber ich habe den Weg gefunden, um den Frieden in Gott zu finden. Durch die Tür. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. Die Mauer hat eine Tür. Jeder Mensch auf der ganzen Erde, egal in welchem System er ist, in welcher Religion, ist eingeladen, durch diese Tür zu gehen. Ich lade jeden ein, der hier ist, diese Tür zu nutzen. Und es wird der Friede Gottes in unsere Herzen strömen. Amen. Wir wollen Gott Danke sagen. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du deine Liebe gezeigt hast durch Jesus Christus. Und dass für dich jeder Mensch wertvoll ist, egal aus welcher Quelle er kommt, in welchem System er lebt. Aber du hast einen Wunsch in deinem Herzen, dass sie Christus finden, dass sie die Tür finden, weil sie Frieden und Freude finden werden und weil sie durch diese Tür Errettung und Freiheit finden werden. Lass uns als Christen, die einer langen, langen Tradition der Religionsstiftung glauben, von Anfang an der Blätter in der Bibel beschrieben. Lass uns diese wunderbare Hoffnung in unserem Herzen haben und diese Freude und diese Liebe Gottes an andere Menschen weitergeben, die diese Tür nicht kennen. Aber vor allem lass uns selber durch diese Tür gehen, zu dieser Tür kommen, zu dir kommen. Wir loben und preisen dich dafür, dass du uns liebst, dass du das installiert hast. Danke, Herr, dein Name sei verherrlicht. Wir loben und preisen dich dafür im Namen deines Sohnes.